ARD Sounds.
Dass ich definitiv nicht mehr so leben möchte, wie wir gelebt haben. Also, dass es keine Kommunikation gibt, wirklich, und dass wir auf Augenhöhe sein müssen.
Die Paartherapie. Ein Podcast von NDR2.
Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Die Paartherapie. Ich bin eure Host Maria Richter und Erik Hickmann ist unser Therapeut. Moin, Erik.
Hallo, Maria.
Annie und Laura sind heute bei uns. Erik, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, warum wollten die beiden die Sitzung mit dir?
Annie und Laura sind ein Paar seit etwa 8 Monaten zusammen. Beide bringen 2 Kinder mit in die neue Beziehung. Sie haben bisher eine Fernbeziehung geführt und wollen jetzt zusammenziehen. Und sie haben so ein bisschen Bedenken, ob das wirklich richtig gut geht. Und das hat auch damit zu tun, dass sie ja jetzt dann eine Patchwork-Familie sind mit 4 Kindern. Und dann werden einige Stressoren die Paarbeziehung und die Paarzeit höchstwahrscheinlich beeinflussen.
Noch ein kleiner Spoiler von mir an der Stelle. Es wird eine sehr kuschelige Folge. Ihr werdet hören, was ich damit meine.
Oh ja, das war kuschelig. Was glaubt ihr, wo wird es möglicherweise Reibungspunkte geben, die vielleicht sogar eskalieren? Annie, was meinst du, wenn ich diese Frage Laura stelle, was wird sie antworten?
Dass sie Angst hat, dass wir zu wenig Paarzeit bekommen aufgrund des Alltags, der sich dann einstellen wird. Und aufgrund, dass dann ja im Alltag 3 Kids um uns herumspringen, dass unsere Paarzeit zu wenig auf dem Blatt steht. Das würde ich vermuten, dass Laura das sagen wird.
Gibt's noch was? Das ist ja eher ein Bedürfnis nach Nähe, was du formulierst.
Ja.
Ist das denn unterschiedlich, meinst du?
Ich denke schon, weil meine beiden Räuber aktuell ziemlich viel Nähe benötigen. Und ich vermute, dass sie dann auch mit dem Umzug, weil wir ziehen ja dann zu Laura, dass das nochmal eine Dynamik bei den beiden bringen wird.
Ja.
Genau.
Das heißt, der Konflikt kommt von außen.
Ja.
Meinst du, dass Laura anders mit dieser Außenbeeinflussung umgehen wird als du?
Ich denke schon.
Okay,
ja.
Das heißt, das Konfliktpotenzial sind weniger die Kinder, sondern wie geht ihr unterschiedlich damit um?
Ja.
Okay, Laura, wenn ich die Frage Annie stellen würde, wo ist das Konfliktpotenzial?
Das Konfliktpotenzial wird dabei sein, also da wir ja jeder 2 Kinder mitbringen und Annies Kinder ja 7 und 3 sind und meine sind schon 13, meine 2 Großen. Wir sagen, dass es unsere Kinder sind, also das haben wir von vornherein gemacht, also nachdem fest war, dass wir zusammen sind. Aber es ist so, wenn ich was an den Räubern kritisiere, wird sie zu Löwenmama und wenn sie was an den Kids thematisiert, werde ich zu Löwenmama.
Das heißt, ihr habt hier aber den gleichen Umgang. Ihr verteidigt eure Kinder.
Ja, genau.
Die Vermutung ist, diese Verteidigungsstrategien, die ihr da bereits seht aneinander, könnten zu Konflikten führen, beziehungsweise wir beschreiben ja schon Konflikte.
Genau.
Ja. Zur Eskalation von diesen Konflikten.
Genau.
Gab es denn schon mal Anzeichen? Ihr nickt.
Ja,
hatten wir.
Ja.
Weil der große Professor hat ADHS und das hat er super im Griff und er hat sich auch super toll damit entwickelt. Aber es gibt halt manchmal so Aussetzer und in den letzten 8 Monaten hatten wir 2 davon, glaube ich, dass wir mit den kleinen Räubern unterwegs waren und er gesagt hat, so, ich will jetzt nach Hause. Jetzt. Nicht in 5 Minuten, nicht in 10 Minuten, nicht in 20 Minuten. Jetzt. Ihr habt gesagt, wir fahren jetzt nach Hause, dann ist jetzt auch nach Hause Fahrzeit. Und ihm dann zu vermitteln, hey, ja, du bist jetzt hier der Große und die 2 Kleinen brauchen aber noch eine Sekunde oder die möchten jetzt gerne noch auf dem Spielplatz und nicht sofort nach Hause. Und dann haben wir irgendwie versucht, komm, 20 Minuten, lass die Lütten sich eine Runde ausruhen. Nein, du hast versprochen. Und es ist dann so weit eskaliert, dass ich gesagt habe, gut, okay, ich schnapp mir jetzt das Auto und ich fahre ihn jetzt nach Hause und du gehst mit den Räubern jetzt auf den Spielplatz und ich hole euch dann wieder ab. Fahrzeug pro Strecke 20 Minuten. So, sind zu Hause aus dem Auto ausgestiegen und Annie meinte zu mir, ja, sie kommt mit dem großen Professor mit seinen Bemerkungen nicht klar. Und dann habe ich mich umgedreht und habe ihr erklärt, pass mal auf, er hat ADHS und wenn es heißt, es geht jetzt los, dann ist es so. Und aufgrund, dass sich Annie und ihr Mann getrennt hat, ist bei unserem kleinen Professor das so, dass er manchmal in einen Tunnel fährt und dann auch körperlich wird, was für mich nicht schlimm ist, weil ich nehme ihn so an, wie er ist und habe ihr in dem Moment erklärt, du pass mal auf, wenn unser kleiner Professor in den Tunnel fährt, dann akzeptiere ich ihn auch so, wie er ist und das Gleiche erwarte ich von dir. Dann möchte ich für den großen Professor keine Kritik ernten und weil ich mache es beim kleinen Professor auch nicht und bin dann halt zur Löwenmama montiert.
Mhm. Wobei meine Info eigentlich nur war, ich komme damit noch nicht klar. Also nicht, dass ich überhaupt nicht klarkommen möchte, sondern wirklich, dass ich es nur lernen muss.
Mhm. Genau. Für dich ja auch eine neue Information und für dich eine neue Situation.
Ja.
Sozusagen hier jemand ist, der deinen Tagesablauf und deine Autonomie einschränken darf.
Genau.
Mit der Genehmigung deiner Partnerin.
Genau.
So, und jetzt ist die Frage, schränkt er jetzt meine Autonomie ein? Oder schränkt meine Partnerin diese Autonomie ein? Macht ja einen Unterschied.
Mhm. Ich würde sagen, eher er.
Okay.
Doch, ich würde sagen, eher er.
Ja, weil, damit könnte es ja eine gemeinsame Herausforderung von euch sein. Wenn du den Eindruck hättest, sie würde das tun, weil sie dir das vorgibt, wäre es tatsächlich ein Thema zwischen euch.
Mhm.
So wäre es eine Herausforderung, die es gilt, gemeinsam zu lösen.
Du würdest anders sagen?
Nein, ist schon richtig. Ich möchte gerne einfach lernen, nicht zur Löwenmama zu montieren. So. Also, und wiederum auf der anderen Seite das, was ich schon gesagt habe, zu sagen, ich akzeptiere unseren kleinen Professor so, wie er ist. Und ich möchte, dass du den großen Professor genauso akzeptierst mit den großen Tunnelfahrten.
Wo du ja aber im Großen und Ganzen weißt, dass ich es ja mache. Und dass ich es ja gerne, vor allem mit diesen Situationen, lernen möchte, umzugehen.
Ja. Das war genau. Aber das ist ja genau das, was ich meine mit, davor habe ich halt Angst, dass wenn wir zusammen wohnen, verbringen wir ja noch mehr Zeit zu fünft. Jetzt, wie oft haben wir was zu fünft gemacht? Und das wird sich ja nach oben korrigieren und ich einfach da möchte, es wäre schade drum.
Ja.
Die beiden kommen ja in die Therapie, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Also sie wollen zusammenziehen und es macht doch erstmal total Sinn, oder? Da vorher drauf zu gucken, okay, was ist ihr im Argen, bevor die Situation dann, wenn sie zusammengezogen sind, irgendwie eskaliert. Was war da so dein Eindruck?
Also die Idee ist grundsätzlich sehr, sehr gut. Mhm. Propagiere ich auch ständig. Mhm. Kommt lieber früher als zu spät. Einen Moment lang hatte ich die Befürchtung, dass es vielleicht doch zu früh, weil der Wunsch nach dem symbiotischen Bild, dieser symbiotischen Verschmelzung, die auch die ganze Zeit auf dem Sofa stattfand, dass das so groß ist, dass ich mit meinen Ideen von, ja, diese Unterschiede, die ihr habt, die werden nicht weggehen und ihr müsst lernen, mit diesen Unterschieden umzugehen, nicht unbedingt gerne genommen werden würden, weil noch dieses Bild, wir müssen gleich sein, damit es uns gut geht, zu stark ist. Das hat sich dann aber ein bisschen aufgelöst.
Was ja zu Stress führen könnte, das befürchten die beiden ja auch, sind so Komponenten von außen. Zum Beispiel, die Kinder fordern einfach sehr viel Zeit. Sie haben sich beide als Löwenmütter bezeichnet. Aber inwiefern kann man sich auf sowas in einer Paartherapie vorbereiten?
Das ist grundsätzlich ein Thema für die Paartherapie, wenn es darum geht, ich merke, dass du in so einer Situation anders reagierst, als ich das tun würde.
Mhm.
Denn dann ist das unser Thema und das, was mit den Kindern passiert, ist unsere gemeinsame Herausforderung. Die meisten Eltern kennen das. In der Situation kämpfen die Eltern, also die Partner gegeneinander, weil sie einander überzeugen wollen, dass ihr Weg mit dieser Situation jetzt umzugehen der bessere wäre. An der Stelle sind die beiden noch gar nicht so sehr, hatte ich den Eindruck, sondern es ging eher darum, ihre Körperreaktionen, ihre Schutzstrategien waren sehr unterschiedlich. Ihr führt eine Fernbeziehung. Lass uns doch erstmal erzählen, vielleicht woher ihr kommt, um das ein bisschen einordnen zu können. Da sind ja sehr unterschiedliche Biografien.
Definitiv.
Wie habt ihr einander kennengelernt?
Wir haben uns auf einer Dating-Plattform kennengelernt.
Wer hat wen angeschrieben?
Ich habe Laura angeschrieben, weil mich das Bild sofort von Laura so fasziniert hat und ich absolut die Frau dahinter kennenlernen wollte.
Weißt du ungefähr, wie du sie angeschrieben hast? Oder hast du nur in eine Richtung gewischt?
Wir haben gewischt und dann habe ich dir geschrieben, ich glaube nur, hey, wie geht's dir? Oder so einfach wirklich so ein Standard-Einstieg, weil das war absolut Neuland für mich. Du schrunzelst die Stirn.
Es gab jemanden vor mir.
Ja, aber ich meine das im Allgemeinen, die Dating-Plattform. Ja, ich habe vor dir mit einer anderen Frau noch geschrieben, genau. Aber im Allgemeinen ist dieses Dating-Plattform für mich so...
Neuland.
Genau.
Ich weiß, dass es Donnerstagabend war. Ich weiß, dass ich gesagt habe, nein, du antwortest dir heute Abend nicht mehr. Weil Annie eigentlich nicht mein Typ Frau war. Und ich sie eigentlich nur ausgewählt habe, also in die richtige Richtung gewischt habe, weil ich davon ausgegangen bin, und das hört sich jetzt ganz böse an, dass sie definitiv eine Vollblutlesbe ist. Weil vom Foto her man das daraus schließen konnte. Weil für meine Ex-Frau war ich die erste Frau und ich wollte nicht wieder jemanden Unerfahrenes haben nach 11 Jahren, sondern ich wollte jemanden Erfahrenes haben. Und dieses Foto sagte eindeutig schon ihr Leben lang geoutet, lesbisch, definitiv mit Erfahrung. Deswegen so. Und an diesem Donnerstagabend habe ich gesagt, gut, okay, jetzt musst du ihr nicht schreiben. Du schreibst ja morgen im Laufe des Tages. Und das haben wir dann auch gemacht.
Annie, dann kam eine Antwort.
Oh ja.
Du hattest ja noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung.
Nein.
Wie ich jetzt nochmal gehört habe. Wie ging es weiter?
Ja, wir haben dann erstmal, glaube ich, ziemlich verhalten noch hin und her geschrieben.
Also man muss dazu sagen, Donnerstagabend die erste Nachricht. Wir haben Freitag, Sonnabend, Sonntag geschrieben, aber noch, also für mich verhalten.
Ja.
Und ich hatte Montag kinderfrei und ich bin in die Sauna gefahren und habe dann in dieser Sauna beim Nachdenken beschlossen, dass es nicht fair ist, Annie mit in mein Leben zu ziehen. Da mein Leben ziemlich chaosmäßig ist. Ich habe 2 Jobs, die mich beanspruchen. Ich habe da diese 2 Kids, die mich beanspruchen und ich eigentlich für eine Beziehung keine Zeit habe. Und das habe ich ihr dann auch so geschrieben und habe das Handy dann wieder in den Spind gepackt und habe versucht, wieder weiter zu saunieren.
Wie hast du die aufgenommen und wie hast du darauf reagiert?
Also ich war extrem niedergeschlagen. Hm? Also ich habe einen Text formuliert in Form von, wir können doch erstmal gucken, wo geht's hin?
Nee? Und du hast mich gefragt, was du falsch gemacht hast.
Oder so, was ich falsch gemacht habe.
Du hast nach meinem Feedback gefragt, was hast du falsch gemacht.
So.
Warum ich dich jetzt so...
da stehen lasse.
Ja, warum ich diesen Kontakt abbreche.
Stimmt, genau.
Und habe sie gefragt, wann du zur Arbeit musst.
Mhm.
Genau, weil...
Nachtschicht hatte.
Genau, du hattest Nachtschicht. Und habe dann beschlossen, um 17 Uhr meinen Saunagang zu beenden. Und habe mich dann ins Auto gesetzt, weil ich ja dann auch die Kinder von der anderen Mama abholen musste und habe dann beschlossen, sie vom Auto aus anzurufen.
Dieses Gespräch war bedeutsam? Das hat was verändert?
Ja.
Ja, definitiv.
Ja.
Was hat es verändert bei euch?
Sie hat eine total warmherzige, tolle, angenehme, beruhigende Stimme. Und das ist die Sache, die mich komplett abgeholt hat. Also wenn da irgendeine andere Stimme gewesen wäre, dann wäre ich bei meiner Entscheidung geblieben. Weil ich war in dem Moment schon ziemlich überfordert. Und ich weiß, dass wir 1,5 Stunden...
Ja.
1,5 bis 2 Stunden telefoniert haben und das hat halt gematcht.
Du warst wie lange verheiratet?
Offiziell war ich 9 Jahre verheiratet.
Und wie lange warst du jetzt getrennt vorher?
6 Jahre.
6 Jahre.
Hat 6 Jahre gedauert, bis ich mich aus meinem Konkon rausgewagt habe und gesagt habe, ich gucke, dass ich jemanden Neues kennenlerne.
Das heißt, die Ehe, die du geführt hast mit deiner Ex-Frau, war für dich schon relativ lange vorbei. Und du hattest auch abgeschlossen?
Naja, abgeschlossen noch nicht, weil wir zu dem Zeitpunkt noch nicht geschieden waren. Ich habe die Scheidung eingereicht. Also,
habt ihr noch zusammen gelebt?
Nein, waren 6 Jahre getrennt und sie war seit 5,5 Jahren Zucker ausgezogen. Man muss dazu sagen, ich hatte einen Wendepunkt am 29.12.2024. Da bin ich mit meiner besten Freundin, haben wir gesagt, wir fahren heute rodeln. Mir hat sich ein Schalter umgelegt, der da hieß, Stillstand ist der Tod. Und ich bin aus diesem Winterurlaub bei meiner besten Freundin wiedergekommen und habe am 2. Januar 2025 die Scheidung eingereicht. So, und dann hat das noch bis Ende April gedauert. Und Ende April habe ich dann gesagt, so, du meldest dich jetzt bei einer Dating-Plattform an, weil du willst nicht mehr so weiterleben, wie du jetzt lebst. Und dann kam das, was gekommen ist.
Okay, verstehe. Annie, damit komme ich zu dir, wenn ich darf. So, deine Biografie ist ein bisschen anders.
Ja. Also ich bin ja lange mit einem Mann zusammen gewesen. Und also wir hatten auch alles, was man so sich vorstellt. Also wir haben die Kids, Haus, alles schien gepasst zu haben. Also wir haben schon immer geredet, dass wir heiraten. Und das war schon immer so der Punkt für mich, okay, wann machen wir es dann? Und von ihm kam halt immer nur, ja, ist nicht der richtige Zeitpunkt. Hat jetzt den Ring nicht dabei, wo soll ich es denn machen? Und also ja, und auch total unromantisch, also extrem. Und dann war es soweit. Also wir hatten bis dahin unseren großen Sohn und ich wollte immer gerne zwei Kinder haben und er immer nur eins. Dann hatte ich für mich abgeschlossen, weil wir den Großen auch nur mit Hormontherapie bekommen haben, habe ich für mich abgeschlossen, okay, das Dreiergespann, das passt, ist jetzt okay so. Aber trotzdem war ich nicht glücklich. Und es hat sich dann etwas entwickelt und zwar dann mit einer Frau, wo ich auch komplett mit offenen Karten gespielt habe und ihm es auch berichtet habe. Du, da gibt es jemanden. Ich habe keinen Plan, was es ist. Es ist Chaos im Kopf. Genau. Und das war halt dann auch kurz vor der Hochzeit, die wir ja dann doch geplant haben. Und dann hat sich genau in diesem Moment hat sich dann auch die kleine Diva eingenistet. Mhm. Wo ich aber gesagt habe, es ist alles okay. Und er dann aber gemeint hat, okay, ein zweites Kind wäre auch noch okay. Und dann war es für mich.
Jetzt hat sich ein Wunsch erfüllt.
Genau.
Und ein anderer war gerade noch so.
Schlimmer, ich habe ihm zwar für mich offiziell gesagt, okay, ist okay, wenn es nicht passiert, wir haben ein relativ gesundes Kind, das reicht aus, das ist wir sind gut. Tief in mir hat wahrscheinlich doch der Wunsch noch gelebt, gerade für den Großen dann, dass er dann doch auch einen Bruder bekommt, weil er einfach auch so herzlich und sozial ist und genau. Und weil ich es auch offengelegt habe und auch mit diesem Zeichen, kommt noch ein zweites Kind, habe ich mir gedacht, okay, Hochzeit war alles geplant und hier und da, alle waren eingeladen. Habe ich mir gedacht, okay, nein, es ist ein Zeichen.
Ziehe ich durch.
Genau. Wo soll ich jetzt den Punkt suchen, dass ich es doch nicht durchziehe?
Und dein Ex-Mann war damit auch einverstanden?
Es gab bei uns keine Kommunikation, außer von mir aus. Und von ihm war es immer nur, ja, okay, ah. Ist jetzt doof, dass es so ist, aber okay.
Er wusste, es gibt da in deinem Kopf auch andere Ideen und andere Wünsche und andere Fantasien.
Ja.
Er war fein damit.
Also so das, was er dargestellt hat, ja.
Ja,
genau.
Okay.
Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch gedacht, okay, wow, so viel Toleranz, okay, ist vielleicht doch der Richtige. Und ich ziehe es durch. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, also dass es überhaupt nicht so ist und dass wir uns tatsächlich auch mit diesem Punkt, ich habe doch da jemanden einen anderen in meinem Kopf gehabt, doch dann gemerkt, dass wir uns sehr auseinander entwickelt haben. Also er in die eine Richtung und ich in die andere Richtung. Und
genau. Wäre das denn für dich als Beziehungsmodell vorstellbar gewesen, die Ehe einfach zu öffnen?
Hatte ich tatsächlich drüber nachgedacht,
ja.
Genau. Und ihm auch offenbart, wo er halt gesagt hat, okay, ja, muss ich drüber nachdenken. Dabei ist es geblieben, also mit jedem Thema.
Es wurde kein konkretes Projekt daraus, wo ihr gesagt habt, und jetzt experimentieren wir mal, wie das überhaupt sich dann anfühlen wird, sondern das blieb erstmal nur in Gedanken.
Genau. Es lief nie was mit der Frau. Ich hatte ihr das auch offenbart und sie hat aber sofort dicht gemacht. Aber
es blieb bei dir erstmal bei der Sehnsucht und der Schwärmerei.
Genau.
Jetzt.
Genau.
Aber die war für dich schon wichtig.
Ja. Die Zeit hat mir einfach gezeigt, okay, du willst nicht so weiterleben, wie du gerade lebst. Ja. Genau. Und das ist halt ein Prozess gewesen, der sich dann entwickelt hat. Und genau, ja, wo ich dann auch relativ schnell danach der Hochzeit auch gesagt habe, okay, also es lief dann auch überhaupt nicht mehr. Also es waren nur noch Streitereien. Und wo ich dann irgendwann gesagt habe, nach einem katastrophalen Urlaub, wo ich dann gesagt habe, so, wir machen jetzt mal einen Break, wir gucken, wo wir stehen.
Wie lange war dieser Zeitraum, dass du dich von deinem Ex-Mann getrennt hast, bis du angefangen hast zu suchen?
Ein Jahr. Ein Dreivierteljahr.
Eine Frage zum Schluss dazu.
Ja.
Was würdest du sagen, hast du als Learning für dich, für spätere Beziehungen oder für die spätere Beziehung mitgenommen aus dieser Erfahrung?
Dass ich definitiv nicht mehr so leben möchte, wie wir gelebt haben. Also, dass es keine Kommunikation gibt, wirklich, und dass wir auf Augenhöhe sein müssen.
Laura, was würdest du sagen, ist dein Learning aus deiner Ehe?
Ich glaube, da sind wir wieder beim Ursprung vom Anfang, weil Annie ja das angesprochen hat mit der Paarzeit. Weil ich gehe ganz stark davon aus, dass meine Ehe unter anderem daran zerbrochen ist, dass wir den Mittelpunkt auf unsere Zwillinge gelegt haben und wir uns als Paar verloren haben. Es war einfach ganz viel Alltag und versucht haben, diesen Alltag irgendwie hinzukriegen. Ich irgendwann zu ihr gesagt habe, ich muss aus diesem Hamsterrad raus. Wenn ich aus diesem Hamsterrad nicht rauskomme, zerbrechen wir. Und ich das jetzt auf jeden Fall besser machen möchte. Also, dass wir uns definitiv nicht verlieren, obwohl wir 4 Kinder um uns herum haben.
Laura hat ja schon immer mit Frauen Beziehungen geführt und Annie war allerdings noch relativ unerfahren. Sie war lange mit einem Mann zusammen. Das gibt ja auch irgendwie so ein bisschen ein Gefälle, oder? Was es da aufmacht, also was die Erfahrung betrifft. Was macht das auch mit dem Paar? Weil Laura ja auch schon ziemlich klar gesagt hat, das war für mich eigentlich ein Ausschlusskriterium, diese Frau zu treffen.
Als ich den Termin vorbereitet hatte, habe ich mir auch gedacht, hat dieses späte Outing von Annie einen signifikanten Einfluss auf die Paardynamik? Und stellte fest, dem ist nicht so. Das lag auch daran, dass Annie ja schon über Jahre hinweg sich mit diesem Thema beschäftigt hatte und die Trennung von ihrem Mann die Folge von verschiedenen anderen Faktoren war und jetzt nicht wegen des Outings an sich. Insofern, sie konnte in diese neue Rolle, ich möchte was Neues erfahren, ich möchte diese Beziehung oder ich möchte diese Ehe beenden, ich möchte meine eigene Rolle wiederfinden, die konnte sie schon vorbereiten. Und das war jetzt nicht der Punkt, der heute wirklich ausschlaggebend war.
Aber Annie sagt ja auch, sie hat sich erst 2024 von ihrem Mann getrennt. Jetzt will sie nach 8 Monaten Beziehung mit Laura zusammenziehen. Selbstverständlich hat jeder sein eigenes Tempo. Aber ist das schon was, wo man auch vielleicht mal als Therapeut sagt, vielleicht guckt ihr mal noch ein bisschen vorher?
Also wir haben ja geguckt. Deswegen als Therapeut würde ich nicht sagen, oh, Vorsicht, also guck doch erst mal. Die beiden sind gekommen, damit wir drauf gucken. Und deswegen musste ich einen solchen Gedanken gar nicht formulieren. Das war ja die Intention. Und gleichzeitig ja auch das Commitment.
Du hast die beiden ja auch gefragt, was deren Learnings aus früheren Beziehungen sind. Warum hast du danach gefragt?
Nach Langzeitbeziehungen nehmen wir einfach Erfahrungen mit. Wie war das mit der anderen Person? Und häufig sind die Trennungserfahrungen etwas, was wir ganz besonders stark mitnehmen, weil ja vor denen wollen wir uns natürlich wieder schützen. Denn das sind ja schmerzhafte Erfahrungen und Erinnerungen. Die haben auch beide, denke ich, stark immer noch im Griff und die beeinflussen sie auch heute noch. Wärst du bereit für ein Experiment? Ich würde euch bitten, ihr kuschelt die ganze Zeit auf dem Sofa. Und grundsätzlich total fein, aber ich wünschte mir, dass du jetzt dich selbst regulierst und du sie dabei nicht unterstützt.
Nicht, okay. Oh, das ist gemein.
Es geht nicht darum, es gemein zu machen, sondern es geht darum, selber einmal kurz jetzt diesen Impuls schon mal zu benennen. Als ich gesagt habe, selbst regulieren, was ist bei dir passiert?
Naja, dass ich dieses Selbstregulieren ja kenne, weil ich gehe zur Therapie und das fällt mir schwer. Das heißt, ich fange an, mit Ringen zu drehen oder mit dieser Kette hier zu spielen.
Du erlebst Nervosität. Es steigt Spannung in dir auf.
Ja.
Wo genau fängt die an?
In der Brust.
In der Brust geht die los? Und deine Strategie im Moment ist, diese Spannung abzubauen, indem du...
Kette spielst oder Ringe spiele.
War das schon immer so? Oder hat das an einem bestimmten Punkt angefangen?
Ich glaube, das hat mit der Therapie angefangen. Also, weil ich bin ja sonst immer die zurücksteht. Die Kinder stehen ja an erster Stelle, nicht ich.
Mir geht es darum, was machst du mit deiner Spannung, die in deinem Körper entsteht?
Genau, der Fokus lag erst auf meiner Ex-Frau, dann auf unseren Kindern. Und jetzt ist es ja erst so, dass ich, wenn ich zur Therapie gehe, dass ja dann ich im Mittelpunkt stehe. Und sich ja dann erst diese Nervosität, weil sich das ja dann urplötzlich um mich dreht und nicht ich irgendwie ablenken kann auf irgendwas anderes.
Du hast immer schon mit Aktivität auf diese Spannung reagiert. Und die hat sich dann fokussiert auf die Kinder, auf deine Partnerin.
Genau.
Die Spannung war aber immer da.
Also nicht bewusst, unterbewusst.
Merkst du heute, wenn diese Spannung auftaucht?
Nicht bewusst, weil ich ihn nicht bewusst wahrnehme. Und eigentlich habe ich dieses tiefe Verlangen, da hinzugehen.
Um dort Sicherheit zu bekommen. Ja. Meinst du, es gelingt dir, dich mal in diesen beschützenden Teil von dir hineinzuversetzen und ich darf mit diesem beschützenden Teil sprechen? Ich würde anfangen gerne damit, dass du erstmal vielleicht beschreibst, wie dieser beschützende Teil in dir möglicherweise aussehen könnte. Wenn du den beschreiben, wenn du den malen würdest, wie würde die Beschützerin in dir aussehen?
Sie ist ziemlich groß. Und
Farbe? Form?
Wäre eine Wand und sie wäre blau. Und hinter dieser Wand würden die Menschen stehen, die mir am Herzen liegen.
Mhm.
Also Familie, Freundschaft.
Was macht die, um auf sich aufmerksam zu machen?
Sie ist groß. Sie ist einfach groß.
Wird die manchmal größer?
Also so wie sie jetzt gerade in meinem gemalten Bild steht, ist sie einfach riesengroß und blau und sehr mächtig.
In einem Moment, in dem deine Partnerin sich zurückzieht, wie verändert sich diese Wand?
Nee, sie geht ja um die Mauer in dem Fall rum und ich kann sie in dem Moment dann nicht mehr beschützen. Das ist das Bild, was ich gerade vor mir habe. Also, ich habe ja meine Liebsten hinter dieser Wand, weil ich sie beschütze. Und in dem Moment, wo sie sich zurückzieht, entzieht sie sich ja dieser blauen Wand und ich kann sie nicht mehr beschützen, ihr nicht mehr helfen, nicht mehr für sie da sein.
Die Wand ist deine Schutzfunktion. Es gibt einen Teil in dir, der diese Wand baut. Und mit dem Teil würde ich gerne mal sprechen. Mir würde interessieren, warum du, liebe Beschützerin von Laura, eine Wand baust.
Weil die nicht zerstörbar ist.
Gute Idee. Das ist eine Strategie. Welche Strategien hast du noch? Ich bin mir ziemlich sicher, du hast für Laura noch mehr Strategien schon entwickelt als nur diese Wand. Was kannst du noch außer der Wand bauen?
Ich kann im Kopf Plan A, B, C, D, E entwickeln. Was ist, wenn was passiert? Welche Strategie gehen wir dann?
Du bist richtig gut im Planen.
Ja.
Um planen zu können, bist du vermutlich auch gut, um frühere Erfahrungen auszuwerten.
Ja, klar.
Ja? Und daraus ziemlich präzise Rückschlüsse zu ziehen für die Gegenwart und die Zukunft.
Genau. Ich wurde in der Vergangenheit verletzt. Ich habe in der Vergangenheit...
Laura wurde verletzt?
Ja, Laura wurde verletzt. Laura hat in der Vergangenheit jenen oder diesen Fehler gemacht. Und diese Wand versucht, Laura davor zu schützen, das zu wiederholen.
Das heißt, du machst einen richtig wichtigen Job.
Genau.
Wenn du jetzt Laura warnen möchtest vor etwas, was passieren könnte... Hast du den Eindruck, dass Laura darauf sehr gut und freundlich reagiert?
Nee, weil Laura dann anfängt, ein Kopfkarussell zu fahren und sich in diesem Kopfkarussell zu verlieren.
Laura wehrt sich gegen deine Einflüsse.
Hm?
Wie findest du das für all das, was du für Laura tust, dass du das zurückbekommst?
Es ist nicht fair, weil ich als Beschützerin eigentlich weiß, was gut ist für Laura. Und wenn ihr Kopfkarussell anfängt zu arbeiten, dass sie das dann torpediert und kaputt macht.
Ja, das ist ein bisschen undankbar, ne?
Ja.
Wie frustrierend ist das, dass dein Job so wenig gewürdigt wird?
Sehr frustrierend.
Was ist die Folge davon?
Ne, dass dadurch Schmerz entsteht. Ja. Ziemlich heftiger Schmerz entsteht.
Dir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Was willst du machen? Hm? Du kannst nur den Schmerz schicken. Du kannst nur lauter werden, du kannst drängender werden. Und das alles nur, damit du deinen Job machen kannst. Und das ist unfair. Nur als Idee, wie wär's, du würdest dafür mal Dankbarkeit bekommen?
Ich glaube, das ist schwierig.
Das ist schwierig, für Laura Danke zu sagen, davon bin ich überzeugt, sonst hätte sie es schon mal gemacht. Aber jetzt für dich als Beschützerin, wäre es schwierig, das anzunehmen?
Ja. Es ist schwierig, wenn man es nicht gewohnt ist.
Ja, ne? Weil so neu ist.
Mhm.
Wärst du denn bereit, mal auszuprobieren, wie das wäre?
Okay.
Vielen lieben Dank. Setz dich mal bitte einmal um. Schläg mal das Bein auf die andere Seite. Du hast ja gerade gehört, was die Beschützerin gesagt hat, ne?
Mhm.
Mich würde interessieren, gibt es denn einen Teil in dir, Laura, der sagen würde... Ich könnte ja auch mal was anderes probieren.
Ja, na klar.
Sag mir mal, warum wäre das eine gute Idee, mal was anderes auszuprobieren vielleicht?
Ich habe ja im letzten Jahr was anderes ausprobiert und habe ja dadurch Annika gelernt zum einen. Ah. Und was mir ja was Positives gebracht hat in meinem Leben.
Ja.
Und nicht nur Annie, sondern halt auch die zwei Räuber in mein Leben gebracht hat.
Du hast was ausprobiert, du hast was experimentiert, du hast was entdeckt und hast dadurch was Neues erlebt. Hm? Das hätte nicht funktioniert, sonst, wenn du das nicht gemacht hättest.
Hm.
Das heißt, es ist eine interessante Sache, Dinge auszuprobieren und sich nicht alleine von den Warnungen der Beschützerin abhalten zu lassen.
Hm.
Ich habe ein bisschen eine Bereitschaft gehört, gesetzt den Fall, da wäre sowas wie eine Würdigung, eine Anerkennung von dem, was deine Beschützerin schon alles gemacht hat in deinem Leben.
Hm.
Dass da ein Funke Bereitschaft wäre, mehr in diesem Bereich des Entdeckens zu experimentieren. Ist da was dran?
Ja.
Wollen wir was probieren?
Hm.
Ich weiß, jetzt hat sich gerade deine Beschützerin gemeldet, die sagte, oh Mist, jetzt geht sie aufs Glatteis. Das macht er schon die ganze Zeit. Er führt uns da irgendwo hin, wo wir gar nicht hinwollen.
Ich würde gerne wieder in diese Arme da zurück.
Ja, das glaube ich dir. Deine Beschützerin sagt, oh, ich hätte gern Sicherheit.
Ja.
Und wir sind hier in einem Raum, dem sind wir sicher.
Hm.
Und deine Partnerin ist keine 50 Zentimeter von dir entfernt.
Ja, ja.
Die Verbindung ist da. Fühlst du dich ihr nahe gerade oder fühlst du dich weit von ihr entfernt, während du siehst, wie sie gerade hier arbeitet?
Ich fühle mich total unwohl, weil ich sofort zu ihr möchte. Also eigentlich spüre ich die Distanz, weil ich ja gerade nicht darf.
Ja.
Also ich würde sofort, ich möchte sie sofort.
Und jetzt auf der emotionalen Ebene? Du erlebst gerade die Ambivalenz deiner Partnerin. Ist das etwas, was dich wegbringt oder ist das etwas, was dich näher bringt?
Näher bringt, weil ich ihr helfen möchte.
Okay.
Also, genau, also es ist für mich gerade innerlich auch richtig zerreißend, weil ich ihr gerne helfen möchte.
Aber du fühlst dich ihr nahe durch das Verstehen, was
ja,
da gerade passiert.
Ja, das ja.
Das meine ich.
Ja.
Also kannst du ihr einmal sagen, ich fühle mich dir nahe?
Ich fühle mich dir nahe, weil ich das total verstehe, dass du in dir kämpfst.
Vielen Dank. Sie ist da.
Hm.
Der Anteil, der was entdecken möchte. Was könnte der deinem beschützenden Anteil anbieten, um ein paar Experimente zu machen? Vielleicht könnte dieser Anteil erstmal Danke sagen für all das, wovor dieser beschützende Anteil Laura bereits bewahrt hat. Dieser Beschützerin sagen, danke für das, was du bislang für mich gemacht hast.
Danke für die Schutzstrategien in meinem bisherigen Leben, in den letzten 42 Jahren.
Ganz lieben Dank. Und es war wirklich toll, wie du gerade gesagt hast, darauf lasse ich mich jetzt ein. Ich mache das, ich probiere das. Und das ist super. Vielen, vielen Dank. Und es fühlt sich unglaublich ungewohnt an. Kannst du es nochmal wiederholen?
Danke für die Schutzstrategien in den letzten 42 Jahren.
Ein letztes Mal bitte noch wiederholen. Bitte.
Danke für die Schutzstrategien in den letzten 42 Jahren.
Wie geht's dir gerade mit deiner Körperspannung?
Ich habe beim dritten Mal habe ich mitgekriegt, dass ich nach unten gesunken bin. Also so, als wenn die Anspannung rausgegangen ist.
Beim dritten Mal wurde es etwas weniger Anspannung.
Hm.
Wir beenden mal das Experiment jetzt damit, weil jetzt, genau, du darfst jetzt wieder helfen und jetzt darf wieder der Körperkontakt sein, weil was du gerade gemacht hast, war Emotionsregulation.
Hm.
Ich habe dir dabei geholfen, aber du hast Emotionsregulation gerade probiert, nämlich indem du in Kontakt gegangen bist mit diesen beiden Anteilen und die in Kommunikation gebracht hast, hat sich deine Spannung etwas aufgelöst.
Hm.
Und das war eine Leistung, die du erbracht hast, ohne Kette, ohne Ring, ohne Partnerin. Du kannst mit dieser Spannung selber umgehen.
Ich glaube, deine Beschützerin muss lernen, die gelbe Karte, die es ja schon bei uns gibt, dass sie wirklich heißt...
Aushalten.
Ja, ich bin da, gerade nicht für dich greifbar, aber ich bin da und ich mache nicht das, was du erfahren hast. Ich werde nicht vor dir stehen und sagen, so, jetzt ist alles vorbei. Ich bin da, sollten wir an diesem Punkt kommen, wo wir hoffentlich nicht hinkommen, zu sagen, du, können wir mal gucken, wo wir sind? Können wir schauen, wo wir stehen, was wir machen? wohin es uns gerade treibt. Und mein Versprechen auf jeden Fall, dass wir immer versuchen werden, dass es nicht zu dem Punkt kommt, zu sagen, okay, komm, wir gehen getrennte Wege.
Ja, aber die Frage ist ja, ob du dann kommunizieren kannst.
Das ist eine sehr gute und wichtige Frage, denn
weil ich glaube, das ist
der Auftrag an dein System ist der gleiche an deines. Auch für dich gilt die Strategie, die du gelernt hast. Ich mache das mit mir aus. Ist eine Schutzstrategie.
Ja.
Und andere Strategien wären vielleicht auch interessant.
Definitiv.
Du hast gerade was erfahren. Das war für dich auch ein bisschen schwierig nachzufühlen, erstmal. Aber ihre Ambivalenz und Zerrissenheit sorgt für Nähe und Vertrauen. Wenn ich erlebe, was in dir vorgeht, wenn ich das mitbekomme, fühle ich mich dir nahe.
Mhm.
Und jetzt haben wir eine Verbindung, die über die Unterschiede hinausgeht. Im Moment sucht ihr die Verbindung, die in der Gleichheit besteht. Werdst du so wie ich? Oder ich passe mich dir an oder du sollst dich mir anpassen? Die Verbindung kann genauso da sein in eurer Unterschiedlichkeit. Und die ist dann sogar noch stärker, weil sie belastbarer ist.
Ja, das ist halt dieses, jeder soll 100% sein, beziehungsweise jeder soll eine Säule sein und man baut über diese zwei Säulen ein Dach. So, dass jeder individuell bleibt, aber trotzdem es Gemeinsamkeiten gibt.
Und die beiden Säulen können komplett unterschiedlich aussehen, um im Bild zu bleiben. Das eine ist geschnörkelt, das andere ist wie auch immer. So,
du bist geradlinig, ich bin geschnörkelt.
Ja, genau so und nicht anders.
Ja, aber ein schönes Bild. Jeder von uns ist eine Säule. Gänzlich unterschiedlich, aber darüber steht ein Dach, das uns beiden hilft.
Also, was meiner Beschützerin helfen würde, meiner Meinung nach, ist das Vertrauen darauf, dass nach dieser gelben Karte, nach dieser Stille, die Kommunikation kommt. Und die Sicherheit, dass nicht dann die Frage kommt, willst du das hier noch? Ist dir das zu viel?
Wird es uns crashen?
Genau, wird es uns crashen.
Mhm. Oder diese Fragen sind ja alle berechtigt. Ihr habt das ja schon erlebt. Also wir brauchen da ja nicht drum rumreden. Das sind legitime Fragen. Was du gerade formuliert hast, ist dennoch ein Ziel für sie.
Was falsch ist.
Ist das langfristig das, was am hilfreichsten ist?
Also zusätzlich zu, ich bin dankbar gegenüber meiner Beschützerin.
Es könnte ja interessant sein, beides parallel erstmal zu entwickeln, weil wenn ich für mich entwickle, wie ich damit umgehe, heißt das ja noch lange nicht, dass meine Partnerin mich nicht dabei unterstützen darf. Und umgekehrt genauso. Wir waren noch nicht bei dem Part, wie du sie unterstützen kannst, aus ihrem Tunnel, aus ihrer Selbstregulation rauszukommen. Und dann würde das ja sehr ausgewogen erstmal in der Theorie klingen.
Mhm.
Bedeutet nicht, dass alle Arbeit bei dir ist.
Beziehung heißt Arbeit und zwar auf beiden Seiten. Wenn nur einer arbeitet, kriegt das Schiff Schlagseite, beziehungsweise die Säule, wenn wir an dem Ball bleiben, das Dach fährt runter.
Ja.
Mhm. Ja, definitiv.
So, das heißt, wir haben auf der einen Seite auf alle Fälle was. Also wie kann ich mit meiner Sorge, mit meiner Angst umgehen, ohne dass ich davon abhängig bin, dass du das und das machst? Was nicht heißt, dass du nichts machen darfst. Ich freue mich, wenn du mir hilfst. Aber erstmal ist das mein Job und das ist mein Projekt. Das ist mein, ich nenne es mal, autonomes Ziel. Da möchte ich hin. Ich möchte nicht dir ein Ziel vorgeben, sondern ich möchte ein Ziel haben, wo ich selber was entwickeln kann, weil dadurch merke ich, dass ich in der Lage bin, das zu tun. Und das hilft mir, mich weiterzuentwickeln.
Wir haben das ja schon angedeutet, dass es eine sehr kuschelige Folge war. Also nochmal so ein kleiner Blick auch gerne mal hinter die Kulissen. Also die Paare bekommen ja bei uns so kleine Ansteckmikros. Wir sitzen im Raum nebenan mit unserem Produzenten Olli und ich und wir hören das alles. Und Olli sagt dann auch, irgendwann, die beiden müssen so nah zusammensitzen, das klingt, als würden sie in ein Mikrofon nur sprechen. Also sie hätten theoretisch nur ein Mikrofon gebraucht. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben, oder was denkst du, was ist der Grund, warum die beiden wirklich so eng die ganze Zeit zusammen waren?
Zunächst einmal, der Eindruck war sehr richtig, was Olli da formuliert hat. Also es hätte höchstwahrscheinlich wirklich nur ein Mikro gebraucht. Dieses Kuscheln hatte vor allem den Zweck der Regulation, nämlich beide waren nervös und beide suchten die Sicherheit im Körperkontakt. Das ist etwas sehr Menschliches und das ist etwas sehr Hilfreiches. Also alle, die Eltern sind, wissen, wie gut eine Umarmung helfen kann, um zu regulieren. Nur ist diese Regulation, wenn sie so kommt, nur kurzfristig haltbar und hilfreich. Auf lange Sicht wäre es hilfreich, in der Selbstwirksamkeit zu spüren, ich kann mich auch selbst alleine regulieren.
Aber das war schon was, was beide brauchten, weil es ist ja auch ganz oft so, na, ich nehme deine Hand, weil ich merke, du brauchst es gerade, dass ich deine Hand halte, aber die haben das schon gegenseitig auch gebraucht, das Festhalten?
Die haben das gegenseitig gebraucht und da waren beide gleich gut drin. Also das kann ja auch nicht jeder. Also nicht jeder kann eine Berührung und einen Körperkontakt anbieten und nicht jeder kann das auch annehmen. Das konnten beide ganz, ganz gut. Den Gedanken, den ich dazugeben will, ist, hilft das langfristig? Denn mein Nervensystem lernt dadurch natürlich auch, ich brauche dich, um mich zu regulieren. Mhm. Das ist das Gegenteil von Selbstwirksamkeit. Damit will ich nicht sagen, die Koregulation und die Umarmung seien schlecht. Mhm. Ganz und gar nicht. Das ist total hilfreich. Ich darf nur nicht darauf angewiesen sein.
Und du hast ja dann auch für ein Experiment gesagt, so jetzt wird mal nicht gekuschelt, setzt euch mal auseinander. Wie war die erste Reaktion der beiden?
Wenig begeistert. Es wurde zwar dann die Körperlichkeit vermieden, aber dafür guckten sie sich die ganze Zeit an.
Ah ja.
Das heißt, die Verbindung wurde jetzt dann über die Blicke gesucht.
Ja.
Was auch eine Strategie ist, netter Versuch, wir haben uns dann schon so hingesetzt, dass es nicht mehr geklappt hat. Und nicht aus Boshaftigkeit. Also ich finde es ja großartig, wenn Paare miteinander verbunden sind. Es ist ein Teil meiner Arbeit, diese Verbindung wiederherzustellen häufig. Nur es ist auch ein Teil meiner Arbeit, zu helfen, diese Verbindung zu spüren, ohne dass ich sie tatsächlich auf diese Art und Weise erlebe.
Du wolltest die beiden ja auseinandersitzen haben für dieses Experiment. Jetzt beschreiben beide mal ihre Beschützerinnen. Warum war es nötig, A, dass sie dafür auseinandersitzen, und zweitens, vielleicht kannst du mal zusammenfassen, wie das so gelaufen ist mit den beiden.
Das war erstmal ein bisschen schwierig. Und das kann ich verstehen, denn das ist ungewohnt. Und alles Ungewohnte, da, reagiert der beschützende Anteil und sagt, nö, das machen wir lieber nicht, weil wo wollen wir da hin? In so einer Sitzung wissen Klienten ja, wenn ich mit einer Übung anfange oder mit einem Experiment, irgendwo geht das hin. Mhm. Und schon wird dieser beschützende Anteil sehr, sehr laut und eindringlich und sagt, Vorsicht, Vorsicht, der führt dich aufs Glatteis. Mir geht's nicht darum, jemanden aufs Glatteis zu führen, sondern mir geht es darum, spürbar zu machen, was da passiert. Und wenn ich anfange, in diesen Teilen zu denken, dann kann ich die Strategien meines beschützenden Anteils vielleicht mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Vielleicht sogar mal aus der dankbaren Perspektive. Und wenn ich die ganze Zeit sage, ich möchte meine Gefühle, meine Emotionen eigentlich lieber abschalten, das hat nichts mit Dankbarkeit zu tun. Jetzt dann mal zu halten, nee, die sind da, und mit denen in Kontakt zu treten, das war das eigentliche Experiment. Das ist beiden gut gelungen, hatte interessanterweise fast den größeren Effekt bei der Partnerin jeweils als bei der Person selber.
Ja. Was wäre so dein Fazit? Wie sind die beiden rausgegangen aus der Sitzung?
Mein Eindruck ist, die sind mit viel Verständnis füreinander rausgegangen, also Verständnis für die Schutzstrategien der anderen. Und das würde ich auch als ein wichtiges Learning mitnehmen aus dieser Sitzung. Es ist hilfreich zu verstehen, das sind Schutzstrategien, die die andere Person da macht. Das hat wenig mit mir zu tun. Und das ist vielleicht gleich das zweite Learning. Ich muss die Schutzstrategien meines Partners, meiner Partnerin nicht persönlich nehmen. Das sind deren Schutzstrategien. Und es gibt keinen Schalter. Das Einzige, was es gibt, und das kann ja auch der Spaß daran sein, nämlich der Prozess und die Veränderung und das Training, um etwas anders zu erreichen.
Und guck mal, wie ich die Learnings jetzt schon von dir kriege, ohne dass ich danach fragen muss. Das ist ja ganz großartig.
Ich lerne auch dazu. Ich lerne auch dazu. Wer hätte das gedacht?
Erik, vielen, vielen Dank.
Maria, danke dir.
In der nächsten Folge sind Antonia und Niklas bei uns und die beiden haben sich bei uns beworben, weil Niklas auf einem Festival eine andere Frau geküsst hat.
Der ganz große Vorwurf natürlich, ich bin hier zu Hause und halte den Laden am Laufen, während du dich vergnügst.
Wie die beiden mit diesem Vertrauensbruch umgehen können, das hört ihr in der nächsten Folge. Mal ehrlich, ab 40 wird's im Kopf oft erst richtig laut, oder? Man hinterfragt die Karriere, die Beziehung und plötzlich auch irgendwie sich selbst. Und genau da setzt 40 plus die Podcast-Therapie an. Vielleicht kennt ihr das Format schon mit Florian Weber und Christian-Peter Dox. Die beiden liefern sich dort einen klugen, oft konfrontativen Deep Talk über alles, was Männer und Frauen in dieser Lebensphase bewegt. Das läuft so gut, dass wir jetzt noch eine Schippe drauflegen. Ganz neu am Start ist nämlich 40 plus nur für Frauen. Schauspielerin Friederike Kempter schnappt sich hier inspirierende Expertinnen und lässt keine Tabus gelten. Es geht um Frauenthemen von finanzieller Unabhängigkeit und Female Empowerment über Sexualität bis hin zum Endgegner, Mental Load und den Wechseljahren. Egal, ob ihr Orientierung sucht oder einfach nur merken wollt, dass ihr mit euren Gedanken nicht alleine seid, hört mal rein. Beide Formate findet ihr unter dem Namen 40 plus, die Podcast-Therapie, auf allen gängigen Plattformen. Absolute Empfehlung für eure nächste Autofahrt oder den nächsten langen Spaziergang. Das war die Paartherapie, ein Podcast von NDR 2 in ARD Sounds. Host und Autorin bin ich, Maria Richter. Die Idee zu diesem Format hatten Katrin Lindemann und Nele Pasch. Formatentwicklung Kira Drössler und Laura Leik. Distribution Max Rohloff, Nina Wietholz und Julia Herzger. Gästinnenmanagement und Organisation Emma-Leandra Behrens. Sound und Musik kommen von Isola Music und Warner Chappell Production Music. Produzent ist Olli Kleist, Redaktion Sascha Sommer. Alle Folgen gibt es in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, lasst uns eine gute Bewertung da. Und noch mehr Paare könnt ihr euch auch anschauen in der ARD Mediathek. Da gibt es die Paartherapie auch als TV-Doku.